Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Heute geht es um K&K, aber nicht um monarchische Themen, sondern um die Frage, wie Ökonomie und Ökologie zusammenpassen oder wie man K wie Klimaschutz und K wie Kapitalismus vereinbaren kann. Mein Gast ist heute Erich Stadelberger. Er leitet das Private Banking bei der Oberbank und berät Kunden bei der Geldanlage. Herzlich willkommen, Herr Stadelberger.
Guten Tag, Herr Mascher.
Herr Stadelberger, ich fange gleich an. Kann ein Anleger mit Klimaschutz Geld verdienen?
Ja, das ist möglich. Wie bei allen Anlagen generell muss man aber schauen, ob man ökonomisch tragfähige Geschäftsmodelle hat. Wir sehen aber natürlich, dass die ganze Industrie, die Branche unterstützt wird von großen Paketen der Regierungen oder auch der Europäischen Union. Also das ist schon ein Anschubfaktor. Da wird sich in den nächsten Jahren viel tun und das gibt für Anlegerinnen natürlich immer wieder neue Chancen in der Geldanlage.
Wenn man die Ökologie im Blickfeld hat, woran sollte man als Anlegerin oder Anleger Rücksicht nehmen?
Die Ökologie steht natürlich im Vordergrund bei der Veranlagung und man muss hier schauen, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Ökologie beginnt ja sehr stark beispielsweise bei der Kreislaufwirtschaft. Wir denken sehr oft natürlich auch an CO2- oder Treibhausgasthematiken. Und da sieht es schon so aus, dass man ein großes Feld hat und man muss sich dann auch in irgendeiner Form entscheiden, in welche Richtung man hier sich bewegen möchte. Das heißt, es gibt Anlegerinnen, denen der Klimaschutz, also das Treibhausthema, ein zentrales ist. Andere Anlegerinnen reflektieren wieder auf andere Sachbereiche, zum Beispiel Biodiversität und diese Themen Wasserschutz. Und insofern muss man dann immer schauen, in welche Richtung möchte ich mich entsprechend bewegen. Es gibt aber nicht per se gute oder schlechte Branchen oder Themen. Das ist dann im Einzelfall zu entscheiden.
Aber letztlich zählt auch die Rendite, die man haben will. Also nicht nur die ökologische Rendite, sondern auch die ökonomische Rendite. Geht das beides zusammen?
Das kann zusammengehen. Wir sehen natürlich schon hier ganz klar den Trend, dass die meisten Anlegerinnen eher keine Renditeabstriche machen möchten. Also hier Veranlagungen wählen, wo von vornherein klar ist, dass weniger Ertrag wie bei klassischen Anlagen rauskommt, das sehen wir eher nicht. Aber wir sehen in vielen Studien über die Jahre und Jahrzehnte, die gemacht wurden, es gibt nicht wirklich ein Muster, ob jetzt eine Überrendite oder eine Unterrendite rauskommt bei nachhaltigen Veranlagungen. Also es ist in beide Richtungen möglich. Und man muss hier dann entsprechend das ökonomische Modell drüberlegen, weil wir das Credo haben, wir investieren nur dort, wo wir überzeugt sind, dass auch die ökonomische Komponente eine gute ist und eine gute Zukunftschance aufbietet. Und dann muss auch das Ökologische dazu passen und das wäre eigentlich das perfekte Paket. Muss aber sagen, es gibt da keine Garantien. Also wir sind hier auch in der Wirtschaft unterwegs mit allen Risiken, sehen das auch in den Branchen. Dass Dinge, wo man heute davon ausgeht, dass das gesetzt ist für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, schnell eine Wendung nehmen können. Es ist auch der Wettbewerb sehr hart in diesen Industrien. Also insofern muss man wirklich ganz genau hinschauen, wo man sich hinbegibt.
Vielleicht einmal so als grundlegende Information, welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man ökologisch und ökonomisch anlegen will?
Ja, also das Ökonomische wieder im Vordergrund. Also man muss sich fragen, ist das Geschäftsmodell des Unternehmens, ob ich da jetzt eine Aktie veranlage, ob ich in Anleihen veranlagen, ein tragfähiges ist auch für die Zukunft. Das ist einmal die oberste Frage, die man sich hier stellen muss. Dann natürlich, da wird es aber schon etwas individueller, die Frage, welches Anliegen ist mir das Größte in diesem Zusammenhang mit ESG? In welche Richtung möchte ich mich bewegen? Wir haben vorher gesprochen über die ökologischen Aspekte primär, es gibt aber auch soziale Aspekte, es gibt die Aspekte der guten Unternehmensführung und da sehen wir auch, dass die Menschen durchaus unterschiedliche Maßstäbe anlegen. Das können wir nicht vorgeben oder bestimmen, das muss jeder für sich individuell entscheiden und dann eben sehen, in welchen Bereichen er sich hier entsprechend engagieren möchte. Was wir auf jeden Fall sagen würden, ist, man muss schauen, dass es doch nachhaltige im Sinne von langfristigen Trends sind. Also nicht irgendwelche kurzfristigen Hype-Ideen, die vielleicht heute gut sind, aber in einem Jahr schon wieder nicht. Und da würden wir darauf setzen, die zu identifizieren, wo man wirklich sagen kann, das sind Trends, die halten 5 oder 10 Jahre nach menschlichen Ermessen.
Sie haben schon angesprochen, dass den Begriff ESG, die meisten wissen, worum es geht, aber vielleicht können Sie kurz umreißen, wofür diese drei Buchstaben stehen.
Ja, also E ist das Environmental, also die Umweltthematik, S ist Social, also der soziale Bereich, und G steht für Governance, in uns übersetzt gute Unternehmensführung. Das sind die drei großen Bereiche im ESG, auf die muss man schauen. Wir sehen natürlich in der Praxis schon, dass auf das E ein zentraler Stellenwert gelegt wird, aus auch der allgemeinen Debatte, die wir haben, ist einfach die Ökologie im Vordergrund, das Klimathema sicherlich im Vordergrund zu den sozialen Aspekten und zu den Aspekten guter Unternehmensführung. Wir in Analyse schauen aber auf alle drei Aspekte, weil es nutzt nichts, dass ich ein total gutes Unternehmen habe, das ökologisch wunderbar dasteht, aber im sozialen Bereich Probleme hat, ich sage Stichwort Kinderarbeit oder andere Themen, oder auch in der guten Unternehmensführung das eine oder andere Problem hat. Also es muss in sich ein gesamtstimmiges Bild sein, dass wir sagen, das passt dann.
Worauf schauen Sie zum Beispiel, wenn Sie die gute Unternehmensführung anschauen? Es gibt ja die Nachhaltigkeits- oder ESG-Berichte. Kann man da das herauslesen, dass ein Unternehmen gut geführt wird im positivsten Sinn?
Man kann das herauslesen. Also die Berichte sind ja mittlerweile sehr intensiv gestaltet. Also auch hier hat ja die Pflicht für die Berichterstattung auf EU-Ebene gegriffen. Also die Offenlegungsverordnungen verpflichten ja die großen Unternehmen zumindest zu einer sehr transparenten Darstellung, und da muss auch vieles drinnen stehen. Also da steht schon auch gut herauslesbar drinnen, wo das Unternehmen vielleicht Probleme hatte, wo es Strafen gab, aber man kann natürlich auch auf der medialen Berichterstattung zurückgreifen. Da findet man ja über die Internetsuchdienste ja jederzeit eine Fülle von auch guten Unternehmen. Also da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Absendern, sondern hier wirklich von guten Quellen heraus, wo man sich schon ein gutes Bild machen kann, wo ein Unternehmen allenfalls ein Problem haben könnte. Und da ist es auch immer die Frage, wie man diese Kontroversen sieht. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein Problem mit gewissen Industrien, dann kann ich mir sehr wohl herauslesen, ob das Unternehmen in diesen Industrien tätig ist. Und wenn mir das nicht gefällt, dann kann es natürlich auch wieder ein Ausschlusskriterium sein, dort nicht zu investieren.
Die EU hat ja einige Vorgaben gemacht. Sie hat die Taxonomieverordnung beschlossen und hat damit den Banken eigentlich relativ viel Arbeit und Verantwortung aufgehalst. Was bedeutet diese Taxonomie für Sie als Bank?
Ja, die Taxonomie ist natürlich ein wirklich großes Ding, wenn ich es salopp formulieren darf. Und die EU hat hier also ein sehr komplexes Regelwerk geschaffen, das natürlich nicht nur die Finanzindustrie, die Banken, sondern auch Unternehmen in ganz Europa aus allen Industrien also sehr intensiv beschäftigt. Wie immer bei solchen Themen ist es so, es ist einerseits der Wunsch nach ganz, ganz klaren Regelungen da. Und natürlich, wenn ich alles haarklein regle, und da sind sehr viele Mitgliedstaaten, dann kommt natürlich ein Riesenwerk heraus, wo man dann wieder sagt, wenn es am Tisch steckt, naja, ist das nicht überbordend, ist das nicht zu viel Bürokratie? Und trotzdem gibt es immer noch Stimmen, die sagen, es ist noch immer nicht alles klar. Aber ich denke, man muss hier sagen, was wäre die Alternative gewesen? Die wäre gewesen, es nicht zu regeln, und jeder tut, wie er möchte, pro Land idealerweise, pro Branche vielleicht auch. Und dann wäre natürlich dieser große Green Deal Plan, dass man die EU also weiter schon umbaut in eine ökologische, sage ich mal, Vorzeigeregion, sicher nicht möglich gewesen. Also unterm Strich muss ich sagen, ist eine sehr gute Initiative, dass es das gibt. Die Industrien müssen sich daran gewöhnen, und die Finanzindustrie, die Banken als Finanzierer natürlich, großer Teile der europäischen Industrie oder Dienstleistungsgesellschaft, sind da natürlich gefordert und natürlich auch als Hebel erkannt worden, hier auf alle Branchen einzuwirken, damit das Endziel erreicht werden kann. Aber eine Challenge ist es sicher.
Das heißt aber für Sie als Banken, dass Sie Unternehmen, die nicht in diese Taxonomie so hineinpassen, auch benachteiligen müssen, was die Finanzierung und so weiter betrifft, oder umgekehrt jene bevorzugen, die alle Kriterien erfüllen.
Also das ist ein Trend, den man einmal aufs erste Hinsehen ableiten könnten. Wir sehen das jetzt noch nicht wirklich ganz griffig in der Industrie, aber natürlich macht sich jeder Gedanken, wenn ich selber als Bank meine Ziele erreichen muss, was die Klimathematik betrifft, also Net Zero 2050, und wir sind ja auch angehalten, Strategien zu entwickeln, wie wir da hinkommen, dann ist natürlich unser Kreditportfolio der größte Hebel dafür. Also das, was wir mit unseren Krediten finanzieren, ist ein Riesenhebel. Und natürlich schaut da jede Bank jetzt drauf, vermehrt drauf, dass ich, was mache ich, wo möchte ich mich engagieren, wo möchte ich vielleicht mehr machen, wo möchte ich mich vielleicht nicht mehr so engagieren. Und das ist natürlich ein Zug, der in der Industrie jetzt drinnen ist und der wird mittelfristig auch Auswirkungen haben. Und da müssen sich wahrscheinlich auch die Unternehmen, die vielleicht da ein bisschen in problematischen Branchen sind, auch natürlich überlegen, wie ändere ich mich als Unternehmen, was kann man dazu beitragen, um eben wieder attraktiv zu sein für die Banken als Finanzierer.
Ich habe vor einigen Tagen mit Vertretern der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater gesprochen, die sagen, die Taxonomie ist ein sehr bürokratischer Weg, diese Ziele zu erreichen. Einfacher wäre es gewesen mit Anreizen, wie zum Beispiel Kreditunterstützungen für die Unternehmen, die umweltfreundlich oder ESG-freundlich investieren, zu agieren. Was halten denn Sie für besser?
Ich glaube, wenn man in die USA schaut, dort ist das Anreizsystem, also die Philosophie des Anreizsystems stärker ausgeprägt. Also das entspricht aber natürlich auch stärker der amerikanischen Geschäftsmentalität an sich, also Dinge zu fördern, wo man mutmaßlich auch Geld verdienen kann. Das sehen wir. In Europa ist man diesen Weg nicht gegangen, aber ich glaube, es ist nicht auszuschließen in die Zukunft, dass man auch eine Mischung daraus sehen wird. Also in Nuancen hat man es ja gesehen, wenn man Absatzförderung in der E-Mobilität macht, ob man jetzt zum Beispiel auch Dinge wie das Klimaticket dazu rechnet und sagt, das ist ja auch ein Beitrag, den man hier machen kann. Das ist sicherlich ein Anreizsystem gewesen. Aber ich denke, mit unseren vielen Staaten das unter einen Hut zu bringen und dann den Wettbewerb der Anreizsysteme, da muss man immer dann nachdenken, welche Industrien möchte ich haben. Und wenn dann ein Wettbewerb nach unten vielleicht auch von der steuerlichen Seite her ausgerufen wird, wer ist das attraktivste Land für neue Stützpunkte vielleicht, ich sage jetzt nur in der Batterieproduktion, wäre das wahrscheinlich auch nicht ideal gewesen. Mhm. Aber ich sage, das Rahmenwerk zu ergänzen punktuell, dort, wo man wirklich Akzente setzen möchte, ich glaube, das ist sicher nicht ausgeschlossen für die Zukunft.
Jetzt gehen wir vielleicht zu einem konkreten Beispiel von einer Aktie, von einem Wert, der in den vergangenen Jahren eher verpönt war. Das war die Rheinmetall. Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungsproduzent. Rüstungsindustrie ist aus ESG-Gesichtsgründen ja sowas wie der Gott sei bei uns. Jetzt ist aber Rheinmetall einer der Lieferanten für Waffensysteme in die Ukraine und es gibt ja einen breiten Konsens, dass man die Ukraine gegen Russland unterstützen soll. Wie schaut jetzt praktisch ein Investment in die Rheinmetall aus? Weil viele haben ja investiert und haben jetzt eigentlich sehr positive Renditen erzielt mit diesem Ergebnis.
Ja, das ist korrekt. Das sehen wir natürlich auch. Die Diskussion wäre vor 3 Jahren absurd gewesen. Also wenn ich im Jahr 2021 diese Diskussion aufgemacht hätte, ob Rüstungswerte jetzt nachhaltig sind, glaube ich, wäre ein fast 100% Konsens da gewesen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat das aber schon verändert, die Wahrnehmung. Ich glaube aber trotzdem und sehe in der Industrie nicht wirklich, dass man jetzt das über Bord wirft und per se sagt, ja wunderbar, Rüstung ist jetzt salonfähig in der Nachhaltigkeit. Das sehe ich nicht und Rüstung ist ja dann auch wieder ein dehnbarer Begriff, also von welchen Produkten unter Anführungszeichen sprechen wir. Nicht? Sind das Angriffswaffen, sind das Verteidigungswaffen? Sind das Waffen, die eben nicht missbraucht werden könnte? Kann man die Wege verfolgen, wo sie hingehen? Also ein sehr komplexes Gebiet. Also wir haben für uns entschlossen, wir werden das jetzt nicht ändern. Aber es kann ja jeder Kundin sich frei entscheiden, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich da ein Investmentfonds, wo das nicht reinpasst, ich möchte das Thema aber haben, dann mache ich es halt extra dazu, wenn ich das in meinem Portfolio entsprechend abbilden möchte.
Wie weit lenken Sie eigentlich die Bank als Bank Ihre Kunden Richtung Nachhaltigkeit?
Also ich würde nicht von Lenken sprechen. Es ist so, unser primärer Job ist ja da auch die Aufklärung. Also am Ende geht es darum, dass wir unsere Kundinnen und Kunden ermöglichen, eben Entscheidungen dazu treffen, die auf einem hohen Informationslevel stattfinden. Das heißt, der erste Job ist, wie auch in diesem Gespräch, eigentlich viele Gespräche zu führen, gute verständliche Unterlagen zu haben, was die Thematik dort ist, wo die Chancen-Risiken-Abwägungen sind und das Ziel muss sein, dass die Anlegerinnen sich dann eben ein Bild machen können, so, wo möchte ich meine Schwerpunkte entsprechend hinlegen. Und dann ist es eigentlich jeder Einzelnen überlassen, diese Schwerpunkte zu definieren. Und ich kann dann sagen, ich habe Nachhaltigkeitspräferenzen, ja oder nein. Also es ist ja auch nicht verboten, keine zu haben. Und wenn ich mich für Nachhaltigkeitspräferenzen entscheide, Dann kann ich auch noch ja Schwerpunkt setzen, wie wir vorhin gesprochen haben, ob das eher das I, das S oder das G ist oder alles gemeinsam in gewissen sozusagen Strengegraden. Und am Ende kommt halt dann ein mögliches Produktportfolio raus, wo der Kunde, die Kundin dann sich frei entscheiden kann. Also ich glaube, das ist der Job, also nicht das Lenken, sondern das Aufklären und sagen, eine gute Entscheidung zu ermöglichen.
Ich weiß jetzt, Sie sind zurückhaltend, was einzelne Aktienempfehlungen betrifft, aber vielleicht so retrospektiv kann man sagen, welche Werte haben denn auf der einen Seite gut performt und sind gleichzeitig als nachhaltig einzustufen? Und fallen da welche ein?
Naja, darf jetzt leider, würde ich gerne einzelne Titel nennen, aber im Prinzip vielleicht, wenn ich es ein bisschen breiter aufstelle, wir haben das Thema nachhaltiges Aktieninvestieren seit 22 Jahren bereits gemacht. Damals war es ein Nischenthema, Randthema, hat praktisch außer uns selbst nicht wirklich die Anlegerinnen interessiert. Aber wir haben den Begriff, und das ist auch wichtig, relativ weit interpretiert. Das heißt, wir würden nicht jetzt machen, dass man die Branchen zu eng setzt. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, nur in Solarpanelproduzenten zu investieren. Da haben wir auch gesehen, wo die Risiken liegen in den Märkten, sondern das breiter zu sehen. Und da gibt es natürlich weit über den Energiebereich hinaus Unternehmen, die trotzdem gute Beiträge liefern. Und wir haben gesehen, und das war damals der Gedanke auch, dass wir sagen, Unternehmen, die immer drauf schauen, dass sie energieeffizient arbeiten, dass sie versorgungssicher sind, dass sie in der Abfallentsorgung kein Problem haben, dass sie wissen, welche Subproduzenten angestellt werden, auch in anderen Kontinenten, die gut arbeiten und funktionieren, die werden langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil auf der Kostenseite haben, auf der Image-Seite haben und deswegen auch interessant sind im Ertrag. Und ob das jetzt, das kann in verschiedensten Branchen sein und die herauszugreifen, zu bündeln, global agieren, also wirklich aus der ganzen Welt da gute Unternehmen zusammenzustellen aus verschiedenen Branchen, erscheint uns als das Erfolgsrezept schlechthin. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, zum Beispiel rund um Clean Energy, also im Prinzip Solar, Wind primär, gab es einen kurzen Hype, der ein paar Monate gedauert hat. Da hat man gemeint, das Thema hebt jetzt endlos ab. Dann gab es einen Einbruch, weil man gesehen hat, hoppala, auch in diesen Branchen gibt es ökonomische Risiken, die schlagend werden können. Auch diese Unternehmen müssen Geld verdienen, nachhaltig, und haben dieselben Themen gehabt wie alle anderen, also Lieferkettenprobleme, Preisschübe, Nichtverfügbarkeit von Produkten. Und insofern ist das Credo eben nicht so eng zu agieren, sich breiter aufzustellen. Und das, glaube ich, wird auch in der Zukunft das Erfolgsgeheimnis sein, gute Performance zu haben.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Unternehmen ja verpflichtet sind, mittlerweile Nachhaltigkeitsberichte und ESG-Berichte zu erstellen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese ESG-Berichte mittlerweile länger und dicker sind als der eigentliche Bilanzbericht und also doch einiges an Wissen voraussetzen. Wie soll man da als kleinere Anlegerin oder kleiner Anleger vorgehen, um sich zu informieren und nicht völlig überfordert zu sein?
Das ist korrekt. Also wenn man sich die 2023er Geschäftsberichte so durchblättert, dann ist es tatsächlich so, dass die Nachhaltigkeitserklärung, Berichterstattung eigentlich schon bei vielen einen größeren Anteil einnimmt als eben die Berichterstattung über das Zahlenwerk, was uns ja als Anlegerinnen auch entsprechend interessiert. Und es ist schon eine harte Materie, das muss ich schon zugeben. Also so eine Nachhaltigkeitserklärung durchzuarbeiten ist schwierig, aber viele Unternehmen und auch bei uns versuchen wir dann auch zum Beispiel verkürzte Versionen, wo man das komprimiert, die wichtigsten Dinge nochmal herausarbeiten. Und man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren, aber ich sage auch immer, die Menschen sind vielleicht oft nicht so bereit, für ihre Finanzveranlagungen auch diese Zeit zu investieren und eben so einen Bericht wirklich einmal zu lesen, aber wenn es einmal eine Stunde oder zwei Stunden dauert und das dann auch mit den Beraterinnen zu reflektieren. Und es ist möglich, ja. Aber natürlich, es ist nicht ganz leserfreundlich sozusagen von der Struktur aufgebaut und sozusagen auf den ersten Blick zu erkennen, wo liegt das Unternehmen, ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Mhm. Wie kann man sich eigentlich als Anleger gegen Greenwashing schützen? Weil nachhaltig zu sein behauptet ja mittlerweile fast jedes Unternehmen.
Ja, es wird kaum eines geben, das zumindest das Gegenteil behauptet, nicht nachhaltig zu sein. Und es ist also Greenwashing sehen wir ja in verschiedensten Bereichen der Industrie. Nicht? Das sagt jeder, möchte sich natürlich entsprechend darstellen. denke aber, das ist schon sehr viel schärfer geworden in der Auslegung, weil vielleicht war das vor einigen Jahren nur unter Anführungszeichen ein Art Kavaliersdelikt. Ja. Mittlerweile ist es aber schon so, dass auch die Aufsichtsbehörden da schon genau drauf schauen und ich auch in der Branche sehe, man überlegt sich das schon sehr, sehr genau, was man da tut. Wenn man die Finanzprodukte denkt, gibt es ja eine große Klassifizierung nach der sogenannten Offenlegungsverordnung, wo man erkennen kann, in welche Richtung ein Produkt strukturiert ist. Und da gibt es also einen sogenannten Artikel 9 Fonds beispielsweise, der auch einen echten Impact haben muss. Also sagt, der bewirkt was mit seinen Veranlagungen, das muss auch nachgewiesen werden. Und man sieht schon, wie sehr genau sich die Anbieter überlegen, solche Fonds aufzulegen, also auch vom Prozentvolumen im Markt, ja. Dass man schon merkt, hoppala, da denkt jeder ganz genau nach und es möchte eigentlich keiner dieses Reputationsrisiko schlagend haben, wenn dann wirklich in den Medien berichtet wird, also hoppala, das ist in der Praxis ganz anders, wie vielleicht in den Berichten oder auf der Website steht oder in Hochglanzbroschüren. Also da ist die Awareness, glaube ich, extrem angestiegen und jedes Unternehmen weiß, also insbesondere Börsennotierte auch, wenn ich da ein Reputationsthema kriege, dann kann ich vielleicht jahrelang eine super Strategie aufgebaut haben, das ist mit einem Schlag gefährdet und es dauert sehr lange, bis das Vertrauen zurückkommt. Bis hin, wenn ich dann beispielsweise Kontroversen habe, also wir machen das in unserem Screening für Einzelaktien beispielsweise, wenn da etwas auftaucht und von einer externen Ratingagentur bekannt gegeben wird, dass irgendein Unternehmen ein Problem hat im Sozialbereich mit Arbeitsbedingungen in einer Fabrik irgendwo in der Welt, dann kann schon sein, dass das dazu führt, dass wir das Unternehmen auch aus dem Fonds oder von der Liste schnell eliminieren. Das passiert auch tatsächlich. Ja. Also ich glaube, da greift das System und die Angst vor Greenwashing ist sehr hoch geworden und ich bin da überzeugt, das wird sich auch noch weiter verfestigen und insofern sinkt aber das Risiko für die Anleger und für die Konsumenten, einen solchen Fall zu haben.
Ich möchte mal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten kommen für die Anlegerinnen und Anleger. ESG haben wir schon erklärt. Gibt es noch andere Begriffe, die man vielleicht kennen sollte, wenn man sich in diesem Bereich umtut und anlegen will?
Ja, es gibt eine lange Liste. Also wenn man sich auch das Glossar in Nachhaltigkeitsberichterstattungen anschaut, da ist eine sehr, sehr lange Liste. Vielleicht nur ein paar wenige herausgegriffen. Also ESG, das fassen wir auch zusammen unter dem Titel Nachhaltigkeitsfaktoren, also die Umwelt, die Soziale und das Governance. Dann das Thema, haben wir erwähnt, Nachhaltigkeitspräferenzen. Das ist aus Sicht der Anlegerinnen, die heute halt dann definieren, welche Präferenzen sie in diesem Bezug haben, also welche der drei Säulen und welcher Dimension. Vielleicht noch ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, das sind die Principal Adverse Impacts. Das sind also Themen, die eigentlich gegen die Nachhaltigkeit laufen, also eigentlich das Konträre auslösen würden. Und da kann man auch viele Untergruppen definieren, wo Unternehmen verstoßen und dann entsprechend hier eben vielleicht nicht mehr tauglich sind in der Veranlagung. Dann vielleicht den Begriff ESG-Rating. Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil es gibt mittlerweile wie bei der Bonitätsbeurteilung, wo große Agenturen sagen, wie kreditwürdig ist denn ein Unternehmen, ein Finanzinstitut, gibt es auch sogenannte ESG-Ratings. Das heißt, da werden große Agenturen tätig und raten unabhängig die Unternehmen auf die ESG-Faktoren. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, in welchem Bereich möchte ich mich bewegen, möchte ich bei den Besten sein beispielsweise. Und dann würde ich noch das Thema der Offenlegung, also diese Offenlegungsverordnung, weil da steckt alles drin, wo es dann in Richtung Transparenz der Berichterstattung geht. Also das ist auch nur ein wesentlicher Faktor, der da drinnen ist. Im Kennzahlenbereich gibt es dann natürlich jede Menge Kennzahlen, die jetzt auch ein bisschen neu entstanden sind, dass ich zum Beispiel sagen kann, die CO2-Belastung meines Investments. Also ich habe einen Investmentfonds, da wird dann durchgerechnet, welche Unternehmen sind drin, was produzieren die CO2 und dann kann ich beispielsweise auch mit einer Kennzahl schauen, was quasi pro 1.000 Euro mein investiertes Volumen sozusagen CO2-Produktion dranhängt. Da kann ich auch wieder gut vergleichen. Also da gibt es eine Fülle von Zusatzthemen.
Mhm. Wenn man jetzt auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagt, welche Rolle wird ESG künftig bei der Anlage in der Wirtschaft spielen? Wird das einfach Teil des Alltags sein und dass man praktisch eine Negativauslese macht? Das heißt, diejenigen, die das nicht erfüllen, fallen praktisch aus dem Raster der Anlegerinnen und Anleger wieder heraus?
Würde ich so sehen. Also ich glaube, der Trend wird nicht mehr weggehen. Also man muss ja immer dann auch das übergeordnete Ziel sehen und sagen, warum machen wir das alles? Das ist ja ganz klar, dass wir hier ein Problem haben mit dem Klimawandel. Das ist so und insofern wird das nicht mehr weggehen. Ich glaube aber schon, dass man die Dinge wie immer weiterentwickeln wird, man wird sie schärfen müssen, aber bin schon davon überzeugt, dass jene, die sich dem Trend zu lange verweigern, dann im Prinzip auch irgendwann einmal abgestraft werden und vielleicht keine Finanzierungen mehr bekommen oder keine adäquaten oder günstigen Finanzierungen mehr bekommen. Und eines, über das haben wir heute aus dem Blickwinkel noch weniger gesprochen, aber am Ende glaube ich, dass maßgeblich oder massiv auch die Konsumentinnen mitentscheiden werden, weil an uns liegt es ja auch, welche Produkte konsumieren wir, welche Dienstleistungen. Jeder für sich kann entscheiden, ob er die Flugreise macht und wenn ja, wie viele, wie er sich ernährt, wie die Mobilität ausschaut. Also ich glaube, die Macht der Konsumentinnen ist wahrscheinlich massiv unterschätzt und wenn da wirklich was in Bewegung kommt, eine große Bewegung, wo ich sage, heute bist du vielleicht noch ein Exot, wenn du das siehst, aber in 5 Jahren ist das Mainstream und alle verhalten sich so. Das ist für mich auch eine der spannendsten Fragen in der Veranlagung letztendlich, wie diese Ströme oder Geldströme von den Konsumentinnen ausgelöst dann auf unser Geschäft und auf die Unternehmensbewertungen wirken werden.
Gut. Herr Stadelberger, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch, war sehr interessant. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.